Letztes Jahr fiel sie aus, aber dieses Jahr ist es endlich wieder soweit. Die Venedig-Biennale findet statt. Von April bis November öffnet Venedig wieder seine Pforten für die bereits 59. Ausgabe der Internationalen Kunstausstellung. Kuratiert wird sie in diesem Jahr von der Mailänderin Cecilia Alemani, die 2017 in Venedig schon für den italienischen Pavillon verantwortlich war. Unter dem Titelthema The Milk of Dreams stellen also ab dem 23. April mehr als 200 KünstlerInnen ihre Werke aus. Das sind übrigens so viele wie noch nie zuvor. Was uns neben dieser großen Zahl und vermutlich auch Vielfalt noch alles in diesem Jahr in Venedig erwartet, darum soll es in dieser Folge gehen. Und damit sage ich Hallo und ganz herzlich willkommen. Mein Name ist Sarah Steinert und ich freue mich sehr, dass ihr zuhört.
Kunst und Leben, der Monopol-Podcast von Detektor FM.
Die Venedig-Biennale ist ein richtiger Trendsetter in Sachen zeitgenössischer Kunst. Ihre Aufgabe, so formuliert es die diesjährige Kuratorin Cecilia Alemani, besteht darin, einen Überblick zu geben über das aktuelle Kunstgeschehen. Und allein in der Hauptausstellung werden Werke von mehr als 200 KünstlerInnen zu sehen sein. Außerdem gibt es in diesem Jahr 80 nationale Pavillons und einen davon, den wollen wir uns im zweiten Teil dieser Folge genauer ansehen, nämlich den nordischen Pavillon, für den die Monopolredakteurin Saskia Trebing extra nach Norwegen, Finnland und Schweden gereist ist, um drei KünstlerInnen der indigenen Volksgruppe der Sami zu treffen, die, und das wird so als kleine Sensation gewertet, erstmalig diesen Pavillon bespielen werden. Aber zuerst mal schauen wir auf die Tatsache, dass die Biennale überhaupt wieder stattfinden kann, auch unter welcher Prämisse, sowohl Corona-bezogen als auch thematisch sie das tut. Und dazu begrüße ich ganz herzlich den stellvertretenden Monopol-Chefredakteur Sebastian Frenzel. Hallo Sebastian.
Hallo.
Du hast ja mit der Kuratorin Cecilia Alemani genau darüber auch gesprochen, also über das Konzept der Biennale und auch über die Rolle der Pandemie. Und deswegen nochmal als kleine Info, sie findet ja eigentlich alle 2 Jahre statt, die Biennale. Und diesmal hat es 3 Jahre gedauert, weil die Pandemie eben dazwischen kam. Trotzdem ist die 59. Biennale jetzt nicht die erste große Mega-Ausstellung, sondern die Documenta 15 steht ja auch an. Und bei der Biennale auch eben nicht hybrid, sondern so ganz oldschool vor Ort und in Person ausschließlich. Und da kann man ja jetzt ruhig eigentlich mal fragen, muss das denn überhaupt noch sein? Also brauchen wir solche Großveranstaltungen wirklich noch?
Ja, das ist natürlich eine berechtigte Frage. Wir haben während der Corona-Pandemie ja gelernt, dass man vieles auch digital erledigen kann. Und natürlich bedeutet eine Biennale immer, dass da tausende Menschen per Flugzeug anreisen oder mit dem Auto. Und es bedeutet auch den Transport von Kunstwerken über Kontinente hinweg. Und das ist in Klimafragen natürlich schon problematisch. Ich denke aber, dass wir die Biennale dennoch brauchen. Ich glaube sogar, wir brauchen die unbedingt. Denn die Pandemie hat auch klar gemacht, dass Kunstobjekte real anzuschauen, also an realen Orten in der Gemeinschaft mit anderen, das hat einen ganz eigenen Wert. Man nimmt das dann anders wahr, man kommt anders in den Austausch mit anderen und das ist enorm wichtig. Was sich während Corona für die Kunstwelt geändert hat, war ja die Erfindung vor allem neuer digitaler Verkaufsformate, allen voran diese dämlichen NFTs. Und das ist meiner Meinung nach so reine Spekulation. Da geht es wirklich nur ums Geld. Das ist völlig irrelevant für Menschen, die an Kunst interessiert sind. Und da ist es in jeder Hinsicht 1000-mal wertvoller, wenn diese Großveranstaltungen noch so oldschool-mäßig stattfinden. Und nebenbei wird die Biennale in diesem Jahr zum ersten Mal auch klimaneutral sein. Also da weiß man schon um die Problematik.
Das heißt, wie haben Sie das geschafft?
Man wird dann die Kohlenstoffemissionen im Nachhinein ausgleichen.
Ah ja, okay. Okay. Und welche Rolle spielt so die Pandemie selbst bei dieser Biennale? Also in der Vergangenheit haben wir immer so ein bisschen natürlich gemerkt, okay, die Rahmenbedingungen haben sich verändert. Aber jetzt haben wir schon so lange Pandemie, dass man ja auch davon ausgehen kann, dass auch die Kunst, die dort gezeigt wird, vermutlich auch so ganz direkt beeinflusst ist, auch von den Erfahrungen der KünstlerInnen in dieser Pandemiezeit, oder?
Genau, ja. Also ich erwarte nicht, dass wir da unbedingt Kunstwerke sehen werden, die das Thema Corona so plakativ angehen. Das ist ja bei Kunst auch immer so ein bisschen problematisch, wenn es so ganz direkt auf die Neuen geht. Aber natürlich hat Corona das Denken und das Leben und das Handeln der Künstlerinnen und Künstler während der vergangenen Jahre stark beeinflusst, genauso wie für uns alle. Das heißt, Fragen von Einsamkeit und Gemeinschaft, Fragen des Körpers und der Vergänglichkeit, Fragen, wie wir miteinander umgehen und mit der Umwelt, die werden eine wichtige Rolle spielen.
Inwiefern gibt uns denn auch schon der Titel The Milk of Dreams darüber vielleicht so ein bisschen Aufschluss?
Naja, der Titel wirkt ja erstmal so ein bisschen surreal. Die Milch der Träume, also Träume ist ja immer so die innerliche Welt und man denkt so, ah, was soll denn da die gesellschaftliche Relevanz eigentlich drin sein? Also der Titel ist eigentlich entliehen von einem Kinderbuch von Leonora Carrington. Das war eine Britin, die auch dem Surrealismus zugerechnet wird. Und die lebte so vor dem Zweiten Weltkrieg, ist dann während des Krieges nach Mexiko gegangen. Und die hatte Kinder, für die sie so kleine fantastische Geschichten erfunden hat. Die hat sie am Anfang auf die Wände ihrer Wohnung geschrieben und später dann in Buchform veröffentlicht. Und das sind so ganz wunderbare Geschichten, in denen es um Transformationen geht, um Metamorphosen. Da werden Menschen zu Tieren, Tiere zu Steinen, Mineralien zu Maschinen. Also es ist ein sehr surrealistisches, traumartiges Werk. Und in Alemanni nimmt diesen Titel als Aufhänger und beschreibt ihre Biennale als so eine Art imaginäre, traumartige Reise, in der es um Körper und Metamorphosen geht, um das Verhältnis von Menschen und Technologie und das Verhältnis von Mensch und Natur.
The stories that she tells are stories of transformations and metamorphoses of these weird creatures that change from human to animal to mineral to, to machine. I think it's a celebration of a different lifestyle, if you like, or different coexistence between different beings. And I wanted to take that feeling or that kind of atmosphere as sort of leitmotiv.
Jetzt ist die Biennale noch nicht gestartet. Das heißt, wir wissen jetzt noch nicht ganz genau, wie es natürlich dort aussieht, also wie sie dieses Konzept oder dieses Thema auch ja, so strukturell gestalterisch aufgearbeitet hat, aber vielleicht weißt du ja da trotzdem schon so ein bisschen mehr. Also, ne, wie ist so die praktische kuratorische Umsetzung all dieser Themen?
Ja, ich glaube, besonders wird sein in diesem Jahr, dass Alemanni nicht nur Gegenwartskunst versammeln will, also das, was heute produziert wird, sondern auch historische Inseln einrichtet. Und da will sie zurückblicken auf verschiedene frühere Epochen und die Werke jener Epochen als Vorläufer der heutigen Gedanken und der heutigen Arbeitsweise der Künstler eigentlich präsentieren. Und ein Schwerpunkt liegt da zum Beispiel auf der Zeit der historischen Avantgarde, also der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg. Das war auch eine Krisenzeit, eine Ära, in der der Krieg neue Maschinen und Technologien aufkam, neue Formen von Urbanität, die Demokratiebewegungen wurden stärker, die Frauen emanzipierten sich, vieles hat sich damals geändert. Und auch der Surrealismus, den sie mit ihrem Titel anspielt, entsteht ja etwa in jener Zeit und geht Hand in Hand mit der Psychoanalyse von Sigmund Freud. Da gab es auch die Angst vor der Vereinsamung, die männliche Angst vor der Frau natürlich auch, die Frauen, die aufbegehrten, Künstlerinnen und Künstler, die mit Genderrollen gespielt haben, wie man das heute sagen würde. Und es gab auch die Angst vor den Maschinen, also auch die ersten Science-Fiction-Filme entstehen ja damals, ne? Und solche Verbindungen will Alemanni aufzeigen.
Da möchte man natürlich eigentlich gleich wissen, ja, was es so ein bisschen mit einem macht. Also es ist eher ein gutes Gefühl, von wegen man fühlt sich erinnert oder man fühlt sich vielleicht so ein bisschen aufgehoben. Insofern, als dass die Themen, die wir heute erleben, vielleicht gar nicht so neue sind. Die haben nur so eine andere Gestalt, aber sie sind ihrer Natur nach ähnlich. Oder ob das eigentlich auch bedeutet, dass wir vielleicht doch schon Antworten haben. Aber darüber können wir wahrscheinlich jetzt gar nicht so richtig spekulieren, oder?
Ja, ich finde das aber auch die interessante Frage. Also Kunstveranstaltungen und gerade Biennalen müssen sich auch immer dem Vorwurf stellen, dass sie so einmalig dann irgendein Thema in die Welt rausposaunen. Und da sagt Alemanni halt, nee, die Themen gab es in ähnlicher Form auch schon vorher. Und vielleicht ist es ja auch hilfreich, wenn wir uns die Antworten angucken, die damals gefunden wurden. Vielleicht müssen wir ja nicht immer bei Null anfangen. Also etwa, was die Emanzipationsbewegung anbelangt, was die Umweltbewegung anbelangt oder auch den Umgang mit Technologie. Da kann man von der Vergangenheit auch lernen und vielleicht wird dann die nächste Krise ja ein bisschen leichter gemeistert.
Mhm. Wir müssen ja vielleicht auch nicht auf die ganz großen Krisen gerade gucken, zumindest jetzt noch nicht. Wir wollen später einmal ganz kurz einen Schlenker machen, aber jetzt zum Beispiel hast du es gesagt, auch das Thema quasi Feminismus oder Frauenbewegung. Jetzt hat sie ja auf dieser Biennale auch so viel weibliche Künstlerinnen ausgewählt, die dort ihre Kunst zeigen, wie noch nie zuvor. Jetzt ist aber die Frage, hat sie das bewusst orchestriert oder und ist das vielleicht auch eine Reaktion darauf, dass die Frauenbewegung vielleicht, dass sie gelernt hat aus den Frauenbewegungen der Vergangenheit, dass die vielleicht, ich sag mal so, solche Arten von Quoten brauchen, um wirklich auch in der Zukunft nachhaltig was zu verändern? Hat sie also deswegen entschieden, mehr weibliche Künstlerinnen auszustellen? Oder ist das jetzt schon Resultat der Veränderung, die wir erleben, dass jetzt gar nicht sie das eben orchestrieren musste, sondern jetzt quasi die spannenderen Künstlerinnen in der Gegenwartskunst gerade Frauen sind?
Ja, gute Frage. Als die Teilnehmerinnen- und Teilnehmerliste bekannt gegeben wurde, war das eigentlich auch, worauf die Medien so fokussiert haben. Oh, erstmalig mehr Frauen als Männer. Und ich hab sie dann auch gefragt, muss das eigentlich noch sein? War das jetzt so der Take und die Storyline, die man so in den Vordergrund rücken wollte? Und Cecilia Alemani sagte dann zu mir ja und nein. Sie hat die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ganz natürlich ausgewählt, also ohne eine innere Quote im Kopf oder so. Und sie sagt, viele der interessantesten Künstler heute sind einfach Frauen. Und das kann ich, glaube ich, aus unserer Erfahrung hier beim Monopol auch bestätigen. Und sie sagte aber auch, wenn ich einen Mann einladen wollte, dann habe ich den auch eingeladen. Also da war keine innere Schere irgendwie. Und was aber die historischen Werke anbelangt, da sagte sie, hat sie schon darauf geachtet, dass sie vor allem auf Frauen fokussiert, einfach weil aus jenen Dekaden viel mehr Männer bekannt sind. Also wir kennen halt aus den 10er, 20er, 50er, 70er Jahren einfach viel mehr Männer noch immer. Und da hat sie dann schon ein Gegengewicht setzen wollen. Ja, und sie sagte, dass insgesamt das Geschlechterverhältnis bei den Biennalen, wenn man darauf blickt, das ist immer noch niederschmetternd. Also bis weit in die 90er und Nuller Jahre hinein hatten wir deutlich mehr Männer als Frauen auf der Biennale.
Jetzt, klar ist die Biennale, das ist jetzt auch schon ein politisches Thema und die Biennale ist eine Kunstausstellung, kein politisches Forum, aber natürlich kann sie jetzt auch so die direkte aktuelle politische oder gesellschaftliche Lage ja nicht komplett ausblenden. Seit Ende Februar befindet sich nun mal die Ukraine im Kriegszustand und es befinden sich gerade Millionen Menschen vor den russischen Angriffen auf der Flucht. Wie ist denn jetzt so die wahrscheinlich noch nicht Verarbeitung des Themas, aber zumindest die Haltung oder der aktuelle Stand auf der Biennale zu dem Thema, also jetzt Stichwort ukrainischer und russischer Pavillon, gibt es die überhaupt dieses Jahr?
Ja, die Künstler und Kuratoren des russischen Pavillons haben wenige Tage nach dem Beginn des Krieges ihre Teilnahme abgesagt. Das heißt, der Pavillon wird komplett leer bleiben. Die Biennale selber hat sehr früh eine Solidaritätserklärung mit der Ukraine bekannt gegeben, aber auch mit den russischen Künstlern, die in der Regel ja Putin-Gegner sind. Das muss man schon so sagen. Was wir international an Künstlern wahrnehmen aus Russland, das sind schon sehr kritische Stimmen. Der ukrainische Pavillon wird bespielt, wie geplant, von Pavlo Markov. Das ist ein Künstler, so Anfang 60, und das ist, der hat dann in den vergangenen Wochen aber auch ein paar Interviews gegeben und hat gesagt, er verkauft momentan Kunstwerke, damit die Ukraine Waffen kaufen kann. Er hat selber Anfang 60 an einem Schießtraining teilgenommen. Also das ist schon eine ganz bittere Realität, die da hereinbricht. Wenn man das nochmal ein bisschen abstrahieren will, kann man aber auch sagen, die Venedig-Biennale, also die Idee der nationalen Pavillons, die ist ja ähnlich wie die Idee von Olympia. Also im späten 19. Jahrhundert merkt man halt, vielleicht ist es besser, wir treten in einen sportlichen oder kulturellen Wettstreit miteinander als mit Waffen. Und die ganze Frage der nationalen Repräsentation, die spielt seither bei jeder Biennale eine Rolle und in diesem Jahr halt ganz besonders, auf jeden Fall.
Ja, das werden wir jetzt ja auch gleich noch im zweiten Teil dieser Folge uns genauer anschauen. Letzte Frage vielleicht nochmal, Sebastian, weil Cecilia Alemani das jetzt auch so auf der Biennale so anstrebt, diese Kontextualisierung. Deswegen nochmal die Nachfrage zu der letzten Frage. Gab es sowas in der Vergangenheit denn auch schon mal, dass sich Länder dann aufgrund einer aktuellen Situation rausgezogen haben aus der Biennale oder dass es dort extreme Veränderungen gab?
Also kurz vor Eröffnung? Während der Weltkriege war die Biennale unterbrochen, da ging das natürlich nicht. Und dann weiß ich eigentlich nur, dass im Jahr 1968 aufgrund der Studentenproteste die Biennale frühzeitig abgebrochen wurde, aber das war natürlich eine andere Situation.
Ja. Okay, dann hoffen wir einfach, dass trotz aller Ereignisse in der Welt diese Biennale stattfinden kann. Vielleicht nicht nur trotzdem, sondern gerade deswegen auch. Und genau über das, was die Besucher auf dieser 59. internationalen Ausstellung der Venedig-Biennale erwarten können, darüber habe ich mit Sebastian Frenzel gesprochen, dem stellvertretenden Chefredakteur vom Monopol-Magazin. Vielen Dank, Sebastian.
Danke dir.
Und dann, wenn wir uns das nächste Mal hören, warst du dann vielleicht auch da gewesen, oder?
Auf jeden Fall.
Sehr schön. Bis dahin.
Ja, danke.
Die Venedig-Biennale setzt sich ja traditionell aus der Hauptausstellung zusammen und den einzelnen nationalen Pavillons, in denen die teilnehmenden Länder sich jeweils präsentieren können. Und im zweiten Teil dieser Folge wollen wir über einen davon sprechen, und zwar über den nordischen Pavillon. Und der ist deswegen dieses Mal so besonders, da er das erste Mal von KünstlerInnen der indigenen Volksgruppe der Sami bespielt wird. Das Leitmotiv der 59. internationalen Ausstellung der Venedig-Biennale ist die Beziehung des Menschen zu anderen Lebewesen und zur Natur. Und gerade für indigene Volksgruppen spielt ja diese Beziehung noch eine wichtigere Rolle, als das für uns in der Regel der Fall ist. Auch deswegen, weil sie ganz oft ihre Existenzgrundlage bildet. Und so ist es auch für die Sami. Die Sami sind eine indigene Volksgruppe, die seit mehreren tausend Jahren ganz weit im Norden in den skandinavischen Ländern leben. Und Monopolredakteurin Saskia Trebing, die war im Februar dort, also in Norwegen, Schweden und Finnland, und hat drei Sami-KünstlerInnen, und zwar Paulina Freodorov, Marit Anne Sara und Anders Sünner besucht, die in diesem Jahr in Venedig dabei sein werden. Und warum das so bedeutsam ist, welche Anliegen sie haben und wie ihr Weg sie eigentlich vom Politischen erst in die Kunst führte, darüber spreche ich jetzt mit Saskia. Hallo Saskia.
Hallo.
Die Sami sind eine indigene Volksgruppe und viele denken bei dem Wort vielleicht eher so ein bisschen an Menschen aus dem globalen Süden, aber die Sami leben hier in Europa, ganz genau am nördlichsten Zipfel Europas. Und jetzt die polemische Frage oder vielleicht schon bedeutsame Frage, leben die denn dort in Frieden, Wohlstand, gesellschaftlich gleichberechtigt oder ist ihre Situation ungefähr so schwierig wie eigentlich die vieler indigener Gruppen auf dieser Welt?
Das ist eine ziemlich große Frage. Ich versuche jetzt mal eine mittelkleine Antwort. Also es ist ja so, dass einfach viele Nationalstaaten eine Rolle spielen. Auch es gibt ja zum Beispiel auch noch ein Sami-Gebiet, ein historisches in Russland. Und auch in Skandinavien haben sich ja die Machtverhältnisse sehr stark verschoben in den letzten paar hundert Jahren. Also müsste man das eigentlich in jedem Land für sich betrachtet nochmal genauer untersuchen. Aber insgesamt kann man sagen, dass es in den skandinavischen Nationalstaaten eine sehr starke und eben von oberster Stelle angeordnete Assimilierungspolitik gegenüber der Sami gab. Also das heißt, es gab eine Zwangschristianisierung. Man wollte eigentlich diese über Jahrtausende gewachsene Kultur eingemeinden in die Mehrheitsgesellschaften. Und das bedeutete eben, dass sowohl die Ausübung der Religion, die verschiedenen Sprachen, die verschiedenen Sami-Sprachen, die es gibt, der Gebrauch wurde verboten. Objekte wurden weggenommen, also das ist eigentlich etwas dieser, man nennt das in der Soziologie Epistemizid, also eigentlich das Vernichten von indigenem Wissen, dass das eine Strategie ist, die sehr viele indigene Völker auf der Welt erlebt haben und das trifft auf die Sami genauso in diesem Fall zu. Und heute ist es so, dass natürlich die Sami auch Teil ihrer Nationalstaaten sind und Teil der Gesellschaften sind, aber die, wie du eben schon gesagt hast, die Probleme kommen eigentlich daher aus der Idee, dass eben Land, das Zugang zu Wasser eine Lebensgrundlage sind für die traditionelle Lebensweise der Sami. Mhm. Und eben gerade wenn Gemeinschaften für sich beanspruchen, diese traditionelle Art der zum Beispiel der Rentierwirtschaft oder der Fischerei oder anderer Formen der Landnutzung, wenn es darum geht, da fangen eben einfach große Probleme an, weil es da große Territorialkonflikte gibt und man muss sich vorstellen, mhm. dass diese Landschaft oben im Norden in Sapmi, wie die Sami selbst ihr Gebiet nennen, einfach eine wahnsinnige Weite hat. Das ist vor allem Tundra, das sind Fjorde, das sind teilweise eben ein halbes Jahr komplett zugeschneite, weite Landschaften, wo man jetzt erstmal denkt, da müsste für alle was da sein. Aber das Problem ist eben, dass diese traditionelle Lebensweise, wo sozusagen die Rentierhirten mhm. ihren Rentierherden über riesige Distanzen folgen und dass trotzdem natürlich aber auch ein Interesse besteht von den Nationalstaaten aus, dass man da Rohstoffe fördert, dass da Minen gebaut werden, dass da Dämme gebaut werden, dass da Windparks gebaut werden mhm. und ja. das ist eben seit Jahrzehnten oder vielleicht sogar noch länger, also diese Interessenskonflikte um Zugang zu Land ist, glaube ich, das, was die Sami-Thematik so schwierig macht, weil auf der einen Seite natürlich nachvollziehbar ist, dass man gerade in den skandinavischen Ländern, gerade in Norwegen, auch vom Öl wegkommen will zum Beispiel und dafür eben erneuerbare Energien versucht auch auszubauen in diesen Regionen. Und andererseits, mhm. dass das eben immer wieder diese wirklich existenziellen Grundlagen der Sami-Rentierhirten betrifft. Das ist jetzt vielleicht die kurze Antwort auf diese Frage. Es ist kompliziert, aber es geht eben vor allem um traditionelle Lebensweise in einer extrem durchökonomisierten territorialen Verteilung.
Ja, und wie ist Ihre politische Repräsentation? Gibt es die überhaupt?
Die gibt es. Es gibt in, ich rede jetzt mal von den Ländern, die ich bereist habe. In Russland ist die Situation nochmal ein bisschen anders. Da kenne ich mich auch nicht so gut aus. Aber in Norwegen, Schweden und Finnland ist es so, dass es inzwischen Sami-Parlamente gibt. Also dass es auch schon sehr, sehr lange eben sehr aktive politische Sami-AktivistInnen-Gruppen gibt. Es gibt eine riesige Protestwelle, gab es zum Beispiel in den 70er Jahren, als ein Staudamm in der Nähe von Alta in Norwegen gebaut werden sollte, der heiliges Sami-Land überfluten sollte. Und das ist zum Beispiel auch in der Geschichte von Sami-Widerstand extrem wichtig, diese sogenannte Alta-Action, die sich über Jahre hingezogen hat, die dann auch Nicht-Sami-Aktivistinnen und Aktivisten mobilisiert hat. Und danach ist eigentlich relativ viel passiert und es gibt eben in allen Ländern inzwischen Repräsentationen, aber diese Parlamente haben nicht dieselbe Macht, die jetzt zum Beispiel die nationalen Parlamente haben. Also es ist oft eine beratende Funktion. Mhm. Die sind auch finanziert von den Nationalstaaten. Das heißt also, es ist eine gewisse Unterordnung unter den Nationalstaat. Und das ist auch etwas, was immer wieder bemängelt wird, dass diese Macht, die man sozusagen offiziell von Seiten der Nationalstaaten den Sami-Repräsentationen gegeben hat, dass die mehr symbolisch sind als wirklich eine Möglichkeit, mhm. Macht auszuüben. Das ist auch ein Thema, was immer wieder aufkam, wenn man mit den Künstlerinnen und Künstlern des norwegischen Pavillons spricht. Zum Beispiel hat Marit Anne-Sara erzählt, dass für sie diese Art von Repräsentation eigentlich mehr oder weniger ein Feigenblatt ist, dass man nach außen suggeriert, man gibt Macht ab, man will die Autonomie der indigenen Bevölkerung anerkennen. Aber dass das eben oft nur unter sehr eng gesteckten Rahmenbedingungen passiert.
The Sami Parliament mirrors the gravity of the national parliament, but has in reality no political power and serves only as an advisory body to the Norwegian government.
Das würde ich sagen, widerspricht ja schon dem gerade hier in Deutschland ja sehr positiven Bild, was wir so grundsätzlich von den skandinavischen Ländern haben in Bezug auf, dass sie so homogene und gerechte Gesellschaften ganz im Allgemeinen sind. Und jetzt kann man sich natürlich so fragen, ist denn eben dieser Fakt, dass die Sami-KünstlerInnen diesen nordischen Pavillon bespielen dürfen dieses Jahr. Ist das eigentlich auch wieder so ein, ja, so eher so ein repräsentatives Zugeständnis oder wird das schon als Erfolg gewertet?
Das kommt so ein bisschen drauf an, wen man fragt, aber erstmal ist ja die Entscheidung, Sami-KünstlerInnen zu zeigen, keine staatliche in dem Sinne. Also die Kuratierung des nordischen Pavillons wechselt immer. Also das ist einmal Norwegen, einmal Schweden, einmal Finnland. Das ist so historisch gewachsen, diese Zusammenarbeit in Venedig. Und dieses Jahr hat den Vorsitz das Office for Contemporary Art Norway, OCA. Und deren Direktorin ist erstmal diejenige, die entschieden hat, es werden Sami-Künstlerinnen gezeigt. Und da hat der Staat jetzt erstmal keinen direkten inhaltlichen Einfluss. Mhm. Und wie das bei der Eröffnung dann sein wird, ob es da Reden von Staatsoberhäuptern gibt, das weiß ich im Moment gar nicht so genau. Ich glaube, die Königin wird sogar den Pavillon, die norwegische Königin wird den Pavillon eröffnen. Aber es ist natürlich so ein bisschen auch ein Paradox, weil es bei den Sami eben darum geht, dass es ein Volk ist, das keinen Nationalstaat hat. Das ist auch erstmal gar nicht die vornehmliche Forderung, die die haben. Und dann natürlich ist die Venedig Biennale ein, ich würde jetzt mal sagen, extrem nationalistisches Ereignis in der Kunstszene. Und natürlich hat dieser nordische Pavillon auch so einen gewissen Proport. Also es muss eine Position sein aus Norwegen, aus Schweden, aus Finnland, was ja bei den Sami auch eigentlich egal sein könnte. Also es sind aber eben drei Positionen aus den territorialen Nationen, jeweils eine. Und insofern ist das auf jeden Fall eine Möglichkeit, Sichtbarkeit zu erlangen und auch eine große Öffentlichkeit für ein Thema, was interessanterweise, finde ich, in diesen ganzen postkolonialen Diskursen nicht so verbreitet ist, auch gerade hier in Europa.
Welches Thema meinst du jetzt?
Dass man eben bei diesem Thema indigene Bevölkerung auch nach Europa gucken kann. Also wie du am Anfang ja schon gesagt hast, dass man da meistens den globalen Süden im Kopf hat, was ja auch total richtig ist, weil es einfach wahnsinnig lange ja gar nicht passiert ist. Aber ich finde das eine interessante Erweiterung dieses Themas, eben gerade auch, weil es auch da stark um Kunst geht, also dass zum Beispiel den Sami auch verboten wurde, ihre Kunstgegenstände zu produzieren oder ihre traditionelle Kleidung zu tragen. Also eigentlich dieses sich äußern über Objekte war ganz lange etwas, was den Sami verboten wurde und was sozusagen in dem Falle, dass das sozusagen so einer großen Öffentlichkeit gezeigt wurde, ist auf jeden Fall wichtig. Also das ist der Eindruck, den ich auch bekommen habe in den Unterhaltungen, dass es schon eine große Wirkung hat, auch in der Community. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch eben im Rahmen dieser, ja, einfach sehr nationalistischen Biennale, die auch, finde ich, sehr interessant, so ein, vom Aufbau her in den Giardini mit diesen großen, prächtigen Palazzi. Und das sind eigentlich auch die großen Kolonialnationen von Anfang des 20. Jahrhunderts, die da die größten Pavillons haben. Also es ist, kann man sich eben fragen, ob so ein System von innen verändert werden kann oder ob man sozusagen jetzt auch so ein bisschen das vorführt, diese Erweiterung des Blickwinkels. Aber das würde ich jetzt nicht abschließend bewerten wollen, bevor man das nicht gesehen hat.
Und hast du sie das dann auch gefragt in deinen Gesprächen, was konkret ihr Anliegen ist? Also was sie sich dann trotz dieser, sage ich mal, Einschränkung der nationalen Pavillons und so weiter und so fort, die eigentlich überhaupt nicht zu ihrem Leben passen, was sie sich trotzdem davon erhoffen, von dieser Teilnahme? Also wirklich auch so eine Veränderung im Großen? Oder ist es was anderes gewesen?
Also das war auch eine Frage, die mich total interessiert hat. Und da haben alle so ein bisschen unterschiedlich drauf geantwortet. Zum Beispiel Paulina Feodorov, die Künstlerin aus Finnland, aus dem finnischen Teil von Sami, die kommt eigentlich aus dem Theater und die will eine Performance machen, über die sie noch nicht so wahnsinnig viel erzählen konnte. Aber dass sozusagen diese Idee von Verbindung von Körpern und Land, dass die sozusagen auch in diesem Kunstkontext irgendwie sichtbar werden kann. Und gleichzeitig macht sie aber auch sowas wie eine Auktion. Also dass sie sozusagen Kunstwerke, Ansichten von, in Anführungszeichen, ihrer Landschaft in Nordfinnland verkauft und mit dem Geld sollen dann Landstriche zurückgekauft werden, die jetzt sozusagen der Forstwirtschaft unterliegen und die sozusagen für die Sami-Community zurückgekauft werden können. Also hier wird sozusagen der Kunstmarkt soll genutzt werden, um mehr oder weniger ökonomische Strukturen auszuhebeln und tatsächlich Besitzverhältnisse zu ändern. Ob das dann wirklich so funktionieren wird, das muss man dann sehen, aber das war zumindest die Idee. Bei Anders Sünner ist es so, dass er in seiner Kunst auch Gerichtsprozesse thematisiert, die seine Familie gegen den schwedischen Staat geführt hat. Und in dem Fall ist es so, dass also wirklich reale Ereignisse sich widerspiegeln in der Kunst. Vielleicht können wir da später nochmal kurz drüber sprechen. Und bei Marit Anasara ist es so, sie hat ja auch schon an der Documenta teilgenommen 2017, also sie kennt diese große internationale Öffentlichkeit. Sie weiß auch, dass das nicht unbedingt was wirklich konkret verändert, aber sie sagt eben, dass sie nicht aufhören will, die Geschichten der Sami zu erzählen, weil sie eben so lange nicht gehört wurden.
And our stories are telling about colonialism, which is a story about land devastation, climate changes and existential exhaustion. And these stories are important for other Sami people to hear and for all other people to hear, because we do share this exhausted world and a future that we have in common. So I think this is why I did say yes.
Ich finde es total spannend, weil du hast es vorhin auch schon so gesagt, dass gerade bei indigenen Volksgruppen, da gab es diesen soziologischen Begriff dafür, ne, wenn irgendwie auch das Wissen ausgerottet werden soll dieser Gruppen. Und dabei ist ja eigentlich gerade das Wissen das, was so ein großes Vermächtnis ist dieser Gruppen. Und vielleicht für uns, sag ich mal, aus einer offenen Perspektive schauen, vielleicht genau das, wofür wir uns interessieren sollten als westliche kapitalistische Gesellschaften, die, wie sie es ja eben auch sagt, mit den gleichen Problem, also wir alle als Menschen auf diesem Planeten sind ja mit den gleichen Problemen konfrontiert. Und jetzt ist es dann vielleicht auch wirklich gar nicht so erstaunlich, also mir erschließt sich auch gerade, warum die Sami ja auch politisch quasi gestartet haben, bevor sie in die Kunst gekommen sind, oder?
Ja, also wahrscheinlich ist es für uns jetzt aus dieser westlichen Perspektive überraschender als für die Sami-Künstlerinnen selbst, weil da einfach viel auch zusammenhängt. Also es ist ja auch eine relativ kleine Volksgruppe. Man kann das aufgrund eben dieses Assimilierungszwangs, der das Sami-Erbe in vielen Familien einfach auch verschüttet hat, ist es schwer zu sagen, wie viele Sami es gibt. Man geht so aus von 80 bis 100.000 verteilt auf eben das nordeuropäische Gebiet. Und insofern ist es relativ natürlich, würde ich sagen, dass viele Menschen einfach in vielen verschiedenen Bereichen aktiv sind. Zwei Drittel der Sami haben zum Beispiel noch mit Reindeer Herding zu tun, also haben irgendwie noch Verbindung zu dieser Rentierwirtschaft, und daraus zum Beispiel ergeben sich dann eben auch die Betroffenheit von diesen Fragen, von denen ich eben besprochen habe, eben Landrechte oder Zugang zu bestimmten Gebieten oder eben auch Unterstützung bei den Schwierigkeiten, die jetzt durch den Klimawandel entstehen, dass die Rentiere weniger Futter finden und so weiter. Also diese Politisierung, glaube ich, kommt sehr stark einfach aus gelebter Erfahrung. Und viele Künstlerinnen und Künstler machen eben auch die Erfahrung, dass sie irgendwann auf dieser klassischen politischen Ebene in den Parlamenten, in der Justiz nicht unbedingt weiterkommen und sich dann eben vielleicht auch künstlerischen Ausdrucksformen zuwenden. Und aber die traditionelle Auffassung von Kunst von den Sami ist auch nicht so, dass es was ist, was losgelöst ist vom Leben, sondern das hat eben ganz viel mit wirklich Ritualen zu tun. Objekte sind oft sehr spirituell aufgeladen, und eben diese Trennung von vermeintlich Kultur und Natur ist etwas, was eigentlich traditionell der Philosophie der Sami sehr fremd ist. Insofern passt es eigentlich sehr gut zusammen, dass das alles eben auch ineinander greift, und das erzählt eben auch die Direktorin vom Office for Contemporary Art, die den Pavillon mitkuratiert, Katja Garcia Anton, dass die KünstlerInnen, die sie ausgewählt hat, eben nicht nur klassische Kunstbetriebskünstlerinnen sind, sondern alle ganz viele Anliegen haben.
It is a common experience for many Sami people. that they are involved in various things simultaneously, that they may be reindeer herders, they may be political representatives in the Sami parliament, they may be activists and land guardians, they may be creative people too, be an artist or musicians. A large number of them, a majority of them, I would say, have been through the experience of not achieving justice from their perspective, or not achieving transformation, or not achieving being heard through the legal systems. Turning to the arts has become a place of last resort.
Was sind denn, Saskia, ganz praktisch dann die Themen, mit denen Sie sich beschäftigen? Also ich meine, Sie machen da Kunst, Sie stellen diese Kunst aus. Was werden wir da sehen? Kannst du das schon an so ein paar Beispielen vielleicht beschreiben?
Also was man sehen wird, ist ja dann auch immer noch so ein großes Geheimnis. Insofern muss man ja da immer so ein bisschen detektivisch schauen, was man schon rausfinden kann. Bei Marit Anasara ist es vielleicht, kann man sie es am besten vorstellen, weil sie, wie gesagt, ja schon auf der Documenta zu sehen war, und sie arbeitet halt wirklich mit Körperteilen von Rentieren. In Kassel war das ein Vorhang aus ausgekochten Rentierschädeln. Also da hingen wirklich so 400 Rentierschädel mit einem Einschussloch in der Stirn, was auch damit zu tun hatte, dass der norwegische Staat verfügt hatte, dass Rentierhirten einen bestimmten Teil ihrer Herden keulen mussten. Auch eine sehr lange Geschichte, aber auf jeden Fall ist diese Idee, wirklich mit Rentieren zu arbeiten für ihre Kunst, zentral. Und wir haben sie besucht in ihrem Studio in Kautokeino, das ist auch in Nordnorwegen. Und da hat sie zum Beispiel erzählt, dass sie in Venedig mit Kälbern arbeitet, also mit Rentierbabys, die teilweise eben ein Symbol sind von Hoffnung, wenn nach einem langen Winter im Frühling dann die Rentierbabys geboren werden, dass es sozusagen wieder so ein neuer Lebenszyklus ist. Auf der anderen Seite werden auch immer mehr junge Tiere von Raubtieren gerissen, und dann geht es eben darum, werden die Hirten dafür kompensiert oder nicht. Also auch das hat wieder einen politischen Hintergrund. Bei Anders Sünder ist es so, dass er ist Maler, aber verknüpft das auch mit so Street-Art-Techniken wie eben Spraying oder Stencils zum Beispiel, und auch da tauchen dann Figuren der Popkultur auf, zum Beispiel Darth Vader in einem traditionellen Sami-Outfit. Oder für Venedig macht er sowas wie eine Historien-Gemälde-Galerie. Also es geht eben um diesen Prozess seiner Familie gegen den schwedischen Staat. Und für jedes Jahrzehnt gibt es ein Bild, also das sehr erzählerisch ist, auch ja, eben in verschiedenen Techniken mit Zeitungsausschnitten, mit Landschaftsdarstellungen. Also es ist eigentlich fast wie so eine Landschaftsmalerei, aber auf dieser Landschaft spielen sich dann immer diese politischen Konflikte ab, und es werden eben auch Gerichtsdokumente gezeigt. Wer also Schwedisch kann und Interesse dran hat, kann sich dadurch 30.000 Akten durchwühlen. Also auch da ist eigentlich die Realität sozusagen extrem präsent. Also diese Kunst ist sozusagen nicht abzukoppeln von diesem Kontext. Und wie gut das dann als Ausstellung funktioniert, das muss man dann noch sehen. Und bei Paulina Fjodorov, wie gesagt, geht es einmal um diese Performance und andererseits auch um diese Landverkäufe. Wie das dann präsentiert wird, ist mir auch noch nicht ganz klar. Da müssen wir dann in Venedig schauen, was passiert.
Da werden wir auf jeden Fall nochmal drauf schauen. Dann vielleicht aber abschließend nochmal quasi eine große Frage. Wir haben mit einer großen Frage gestartet, und das passt jetzt aber auch sehr gut, weil es ja eben gerade um diese Verschmelzung gibt, also Kunst nicht abgetrennt vom Leben, sondern ja, Kunst auch innerhalb einer Realität, die vielleicht auch einen Anspruch hat, Realität zu formen. Deswegen so als meine letzte Frage, würdest du sagen, das ist ein Beispiel davon, dass Kunst hier auch Gesellschaft verändern kann oder wird?
Ja, das ist immer so die große Frage. Und die Frage ist ja auch, ob das die Aufgabe von Kunst ist oder ob man das eben so eins zu eins umsetzen kann. Und den Anspruch, der ist, glaube ich, auf jeden Fall da. Also haben wir ja gehört, also gerade eben durch diese Sichtbarkeit auch nochmal ein Thema zu setzen, was vielleicht eben nicht diese große Öffentlichkeit bisher hat. Und es ist ja auch im Moment in der Kunst eine starke Tendenz zu sehen, dass indigene Positionen eben viel mehr gezeigt, rezipiert und ja auch gehört werden, wenn man so will. Und auch in Venedig gab es letztes Jahr schon mal eine Sami-Künstlerin, die beim finnischen Pavillon dabei war. Lustigerweise hat Finnland noch einen eigenen Pavillon in den Giardini, ist also sozusagen eine künstlerische Großmacht in Venedig. Und ich denke, dass eben jetzt dieser Schritt, den nordischen Pavillon wirklich als Projekt Sami-Pavillon zu nennen und das sozusagen umzudeuten, ist einfach eine Geste, die sehr viel nach sich ziehen kann, wenn sich eben auch dieses Interesse öffentlich findet, was eben in der Kunst, glaube ich, auch nochmal ein bisschen einfacher ist als in anderen Sphären, weil eben gerade dieses indigene Wissen und diese Zusammenleben von verschiedenen Spezies und Themen wie der Klimawandel und das, der Umgang mit dem Planeten, den wir haben, der ist einfach so wahnsinnig präsent in der Kunst, sodass ich sagen würde, dass das ja einfach im Moment auch so eine Offenheit trifft, die es vielleicht in anderen Bereichen nicht unbedingt gibt. Und ja, es macht jetzt eine Kunstausstellung natürlich in der Justiz oder in gesellschaftlichen oder in wirtschaftlichen Zusammenhängen das erstmal nicht besser, aber das ist, finde ich, auch nicht die Aufgabe von Kunst, sondern ich glaube, da geht es einfach um so ein Ausloten von Ideen und Formen, die im Moment eine gewisse Relevanz entwickeln. Und wir hören jetzt nochmal an das Sünder, der eben auch gesagt hat, es ist einfach eine Art, Leute zum Zuhören zu zwingen, die vorher nicht zugehört haben.
You have tried like writing the government, talking them and meeting different ministers from the government, but nobody was listening. So you're getting quite frustrated. I want to do something. Deal with them so you don't get caught for something. You have to find a, like a gray scale zone so you can be in. The art became more and more important in this struggling. It was easier to live when we started to have this voice because nobody else was listening. But the art made a bigger difference.
Ja, vielleicht kann man ja auch sagen, dass es dann doch für die Kunst, auch wenn sie natürlich keine direkte politische Macht ausüben kann und nicht direkt Gesellschaft verändern kann, aber dass es ihr vielleicht auch leichter fällt, als anderen Bereichen innerhalb der Gesellschaft so ein bisschen an ihrer eigenen Vormachtstellung und Deutungshoheit mal zu rütteln, weil, ne, also so, dass sie halt eben, ja, sich wirklich so auf den Wandel begeben kann, auch wenn das vielleicht bedeutet, dass sich Machtstrukturen auch innerhalb der Kunst umkehren würden. Und das finde ich dann jetzt doch eigentlich nochmal zumindest ja für die Zukunft irgendwie einen positiven Ausblick und auf jeden Fall spannend auch, sich das dann eben wirklich ganz konkret anzuschauen, wie dieser nordische Pavillon, was es da zu sehen geben wird, aber auch, wie das Ganze dann rezipiert wird. Und ich bin mir sicher, Saskia, dass wir darüber dann eben nach der Biennale oder nach Start der Biennale nochmal sprechen werden. Da haben wahrscheinlich alle heute sehr viel gelernt und wer dann nochmal so ein bisschen tiefer eintauchen möchte, der kann sich natürlich auch in die ausführliche Reportage im aktuellen Monopolheft nochmal zu Gemüte führen. Deswegen vielen, vielen Dank dafür, für deine Arbeit und auch fürs Teilen heute, liebe Saskia, und bis zum nächsten Mal.
Bis bald.
Und damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Folge angekommen. Alle wichtigen Infos, also wann und wo die 59. Venedig Biennale stattfindet und so weiter und so fort, die könnt ihr wie immer auf unserer Website, auf der Website von detektor.fm nachlesen. Den Link packen wir dazu auch nochmal in die Shownotes. Und wenn euch das gefällt, was wir hier machen, dann lasst uns sehr gerne auch eine Bewertung da bei Apple Podcasts, Spotify oder wo auch immer ihr uns hört. Und damit sage ich auch noch Dankeschön an meine Kollegin Sarah-Marie Plekat, die hatte die Redaktion für diese Folge. Ich bin Sarah Steinert, sage Tschüss, wünsche euch, dass ihr gesund bleibt und freue mich, wenn wir uns auch in der nächsten Folge wieder hören. Bis dahin, macht's gut.
Kunst und Leben, der Monopol-Podcast von Detektor FM.